ARD.
NATO-Generalsekretär Rutte will, dass die USA ihre militärische Unterstützung der Ukraine fortsetzen.
Der Kreml nimmt Trumps Sanktionsdrohungen gegen Russland gelassen auf.
Putin holt offenbar immer mehr ausländische Kämpfer in seine Armee.
Syrien kündigt den Vertrag mit einer russischen Firma zum Betrieb des Mittelmeerhafens Tartus.
Und Israels Armee setzt ihren Einsatz im Westjordanland fort.
Hallo, ich bin Petra Mittermeier.
Und mein Name ist Tarek Yusbashi. Und das ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Tag 3 des Weltwirtschaftsforums in Davos, wo heute neben vielen anderen Themen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Rolle spielt. NATO-Generalsekretär Rutte hat in der Schweiz gesprochen. Worum ging es denn in seiner Rede?
Ja, sein Hauptthema war die künftige Unterstützung der Ukraine. Rutte hat die USA aufgefordert, die Hilfen fortzusetzen. Der neue US-Präsident Trump hat genau das ja in Frage gestellt. Und Rutte hat jetzt in Davos gesagt, wenn die USA weiter bereit seien, die Ukraine mit ihren Rüstungsgütern zu versorgen, dann würden die Europäer das bezahlen. Davon sei er fest überzeugt. Rutte hat dazu nochmal betont, dass die NATO-Staaten seiner Meinung nach mehr Geld in die Verteidigung investieren müssen. Denn die Abschreckungskraft des Bündnisses stehe auf dem Spiel. Ein russischer Sieg würde der NATO schaden. Und Rutte brachte noch einen weiteren Punkt. Die NATO darf, wie er findet, nicht zulassen, dass Russland mitentscheidet, ob die Ukraine Mitglied wird. Präsident Putin habe da kein Vetorecht.
Dann bleiben wir doch gleich bei Putin bzw. beim Kreml. Der hat auf die Sanktionsdrohungen von US-Präsident Trump reagiert. Worum geht es da genau?
Ja, gestern hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass Putin seinen irrwitzigen Krieg, so nannte Trump das, gegen die Ukraine stoppen soll. Sonst bliebe ihm nichts anderes übrig, als hohe Steuern, Zölle und Sanktionen auf alles anzuordnen, das Russland an die USA verkaufe. Und ganz typisch für Trump hat er aber auch geschrieben, dass er das russische Volk ja liebt und ein tolles Verhältnis zu Putin hat. Er will jetzt aber unbedingt einen Deal auf die einfache oder auf die harte Tour. Der Kreml hat auf diese Drohungen gelassen reagiert, das sei nichts Neues, meinte Kreml-Sprecher Peskow, und er verwies ganz unbeeindruckt darauf, dass sich die russische Wirtschaft trotz einiger Probleme stabil entwickle.
Gerade in Europa unterwegs ist Verteidigungsminister Pistorius. Gestern in Litauen, wo sich die Bundeswehr zum Schutz der NATO-Ostgrenze stärker engagieren wird, da laufen die Vorbereitungen für eine Stationierung einer gesamten Brigade, und Pistorius hat sich über den Stand der Dinge informiert. Dann ging es für den Verteidigungsminister heute weiter nach Polen. Was hat Pistorius dort mitgeteilt?
Der Verteidigungsminister hat zugesagt, dass Deutschland im Sommer Eurofighter-Jets nach Polen verlegen wird, um die Luftraumüberwachung an der östlichen NATO-Grenze zu unterstützen. Und schon jetzt, ab Montag, werden 2 Patriot-Einheiten der Bundeswehr im Südosten von Polen voll einsatzbereit sein. Sie wurden gerade verlegt und werden den Luftraum in der Region 6 Monate lang schützen.
Für Russland kämpfen an der Front ja nicht nur russische Soldaten, wie schon länger bekannt ist. Das Militär setzt immer mehr auf ausländische Kämpfer. Journalisten vom ARD-Politikmagazin Monitor konnten jetzt mit Jemeniten sprechen, die offenbar mit falschen Versprechungen nach Russland gelockt wurden. Dazu Tobias Dammers vom WDR.
Ein Video zeigt einen schwer verwundeten Kämpfer, er wimmert vor Schmerzen. Es stammt von der russischen Seite der Front in der Ukraine. Aber der Kämpfer ist kein Russe. Er kommt aus dem tausende Kilometer entfernten Jemen. Mindestens 150 Jemeniten, vielleicht auch mehr, sollen für Putins Armee rekrutiert worden sein, offenbar gegen ihren Willen. Das zeigen Recherchen des ARD-Magazins Monitor. Vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat geflohen, kamen sie über das Nachbarland Oman bis nach Russland. Geködert mit angeblich lukrativen Jobs, je nach Qualifikation, so heißt es in einem Vermittlungsvertrag. Von einem Fronteinsatz war nie die Rede, sagt einer der Kämpfer in einem Videocall.
Sie sagten, wir würden nach Russland gehen, um für ein ziviles Unternehmen zu arbeiten. Wir wurden mit guten Gehältern und einer russischen Staatsbürgerschaft innerhalb von 3 Monaten gelockt. Als wir hier ankamen, wurden wir überrascht, dass es keine zivile Firma gibt.
Stattdessen habe man sie gezwungen, Militärverträge zu unterschreiben, die sie nicht einmal lesen konnten, und wenig später an die vorderste Front in der Ukraine gebracht.
Unsere Arbeit besteht aus Kampfeinsätzen mit Gewehren.
Wer steckt hinter dieser Rekrutierung? Die Spur führt zu Abdul Walid al-Ghabri, einem jemenitischen Geschäftsmann und Kommandeur einer jemenitischen Rebellenmiliz. Er hat die Männer angeworben, Provision, $3.000 pro Kopf. Gegenüber Monitor spricht er von einer Vermittlung wie bei einem Reisebüro.
Ich möchte betonen, dass bei Rekrutierungen oder Kriegen immer die Gefahr besteht, gefangen genommen oder verwundet zu werden. Es gibt keine Kriege ohne Opfer.
Nach Russland werden die Jemeniten vom stellvertretenden Gouverneur der Region Nischni Nowgorod persönlich geleitet. Nachschub für die Front. Denn Russland brauche dringend ausländische Kämpfer, auch aus innenpolitischen Gründen, sagt die Politologin Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Also auch das ist der Versuch, eben nicht zur Zwangsmobilmachung wieder zurückgreifen zu müssen, indem man so viele Personen, egal woher, bekommt, um die an die Front schicken zu können.
Bislang haben es nur wenige Jemeniten nach Hause geschafft. Einige sind getötet oder verletzt worden und die meisten sind weiterhin in Putins Armee.
Und wir wechseln jetzt den Schauplatz und gehen nach Syrien. Mit sofortiger Wirkung will der syrische Staat den Betrieb des Mittelmeerhafens Tartus übernehmen. Syrien hat den Vertrag mit der russischen Betreiberfirma gekündigt. Mehr dazu von unserem Korrespondenten Moritz Behrendt.
Das Informationsministerium in Damaskus bestätigte, dass alle Einkünfte aus dem Hafen ab sofort dem syrischen Staat zufließen sollen. Der Vertrag mit der Firma Streutransgas sollte ursprünglich bis zum Jahr 2068 gültig sein. Als Begründung für die Auflösung nannte der Zolldirektor von Tartus, dass die russische Firma ihren Verpflichtungen bei der Modernisierung des Hafens nicht nachgekommen sei. Nicht unmittelbar klar ist, ob der Schritt auch ein Ende der militärischen Präsenz der russischen Marine in Syrien bedeutet. Seit dem Sturz von Langzeitherrscher Assad gab es vermehrt Berichte, dass die Russen Waffen aus Syrien über Tartus außer Landes gebracht haben. Einige sollen nach Libyen transportiert worden sein, in den Osten des Landes, der von General Khalifa Haftar kontrolliert wird, einem Verbündeten Moskaus. Russland hatte das Regime von Bashar al-Assad in Syrien jahrelang gestützt. Neben der Marinebasis in Tartus verfügt das Land auch über einen Luftwaffenstützpunkt in der Nähe der Stadt Latakia. Anfang Dezember, nach dem Beginn der Offensive der Aufständischen, hatte die russische Luftwaffe vereinzelte Angriffe auf die Orte Idlib und Homs geflogen, dann aber nach Ansicht von Experten Assad fallen gelassen.
Und jetzt zur Waffenruhe im Gazastreifen. Bis auf einige wenige Zwischenfälle hält sie offenbar. Aber aus dem Westjordanland erreichen uns Informationen über einen Einsatz der israelischen Armee. Was weißt du darüber?
Natürlich ist es mit der Informationsbeschaffung immer noch schwierig. Nachrichtenagenturen melden, dass Israels Armee im Westjordanland heute 2 Palästinenser getötet hat. Die mutmaßlichen Islamisten sollen für einen Anschlag auf einen Bus Anfang Januar verantwortlich sein. Da wurden 3 Israelis getötet. In der Gegend von Jenin im nördlichen Westjordanland soll die israelische Armee jetzt seit 3 Tagen im Einsatz sein. Nach palästinensischen Angaben haben hunderte Menschen ihre Wohnungen verlassen. Mit Lautsprechern, die an Drohnen und Fahrzeugen befestigt waren, soll das israelische Militär zur Evakuierung aufgerufen haben.
Israelische Truppen sind auch im Süden des Libanon stationiert. Das soll sich aber bald ändern.
Ja, es laufen Beratungen zwischen den USA und Israel über den Abzug, der laut einem Abkommen ja eigentlich bis Sonntag abgeschlossen sein soll. Aber Israel will den Abzug offenbar hinauszögern und argumentiert, dass das libanesische Militär nicht schnell genug in die Gebiete geschickt wird, aus denen sich die israelischen Soldaten zurückziehen sollen. Geplant ist ja, dass in einer Pufferzone im Süden des Libanon die libanesische Armee zusammen mit Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen patrouilliert.
Und zum Schluss noch etwas ganz anderes, und zwar ein kurzer Blick ins israelische Fernsehprogramm.
In einer Castingshow hat Israel gestern Abend seinen Vertreter für den Eurovision Song Contest im Mai in der Schweiz bestimmt. Eine Überlebende des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 wird für Israel antreten. Die 24-jährige Yuval Rafael überlebte den brutalen Überfall auf das Nova Musikfestival, in dem sie sich laut Medienberichten in einem Schutzraum stundenlang unter Leichen versteckte.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir war heute Petra Mittermeier aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.